Schon haben wir wieder ein bisschen Zeit gewonnen, nicht? Das Lied fällt aus. Ja, ich grüße euch alle herzlich. Das Thema Zeit soll uns heute ein Stückchen beschäftigen und ich muss ja zugeben, das hat durchaus auch ein bisschen was mit mir selber zu tun. Erhard hat es ja schon angedeutet, dass ich mich dienstmäßig auf der Zielgeraden befinde. In 3 Monaten beabsichtige ich, in Ruhestand zu gehen. Und um das vorwegzunehmen, du fragtest nach dem IR, also zumindest mal für das erste Jahr musste ich auch meiner Frau versprechen, ist das wirklich so wie ursprünglich gedacht, als Ruhestand formuliert. Wir wollen uns wirklich ein Sabbatjahr nehmen. Ich muss mir gerade ein bisschen zu trinken einschütten, Entschuldigung, sonst ist gleich die Stimme weg. Wir wollen uns wirklich ein Stück Zeit nehmen und die Zeit auch genießen. Ich habe jetzt die letzten Monate natürlich schon mal häufiger so ein bisschen Rückblick gehalten und ich kann wirklich sagen, das ist Gnade vom Herrn, dass ich dann jetzt fast 40 Jahre im Pastorendienst war und ich kann mich an einen einzigen Sonntag erinnern, an dem ich aus gesundheitlichen Gründen nicht predigen konnte. Sonst hat der Herr mich unverdientermaßen mit einer stabilen Gesundheit beschenkt, sodass ich ohne Auszeiten, ohne Kur oder sonstige Dinge durchmachen konnte. Und deshalb ist das nächste Jahr mal vom Ruhestand hoffentlich gekennzeichnet. Und IR könnte auch für im Reisen heißen. Wir beabsichtigen eigentlich viel zu reisen, meine Frau und ich, aber wir wissen alle, wie das im Moment ist. Gucken wir mal, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Schön jedenfalls nochmal hier bei euch zu sein. Wenn wir über Zeit nachdenken, dann stehen uns, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Aspekte vor Augen, was für uns Zeit ausmacht. In den letzten Monaten habe ich, glaube ich, so oft wie noch nie eine auch gängige Formulierung benutzt, die dann sagt, das ist echt eine verrückte Zeit, in der wir leben, oder? Da ist so vieles verrückt, von dem eigentlichen Platz weggerückt, an Orte, wo wir es überhaupt nicht vermuten würden und wo wir überhaupt nicht mit klarkommen, dass ich dann Gespräche hatte mit den alten Geschwistern in unserer Gemeinde, also die noch älter sind als ich, und die dann selber sagten, sowas haben sie auch in über 90 Lebensjahren noch nie erlebt. Keiner von uns hat so eine Phase so erlebt, wie wir sie jetzt gemeinsam erleben und auch ein ganz Stück weit durchleiden. Wobei wir ja sagen müssen, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, hier an diesem Platz, in diesem Land leben zu können. Uns geht es ja noch unverhältnismäßig gut, wenn wir mal den Blick über den Zaun wagen und gucken, was in anderen Ländern, was in dieser Welt los ist, dann müssen wir sagen, wir sind nach wie vor reich beschenkte Leute. Und das erhält uns hoffentlich auch die Dankbarkeit. Aber beim Thema Zeit kommen uns verschiedenste Aspekte in den Sinn. Die verrückte Zeit habe ich gerade angesprochen. Dass die Zeit fliegt, formulieren wir gerne, sprechen davon, dass Zeit Geld ist, endlich Freizeit haben, dass wir flüchtige Zeiten erleben. Sich Zeit nehmen für etwas ist auch eine gängige Formulierung. Teilzeit und was nicht, alles Jugendzeit. Ihr könntet da wahrscheinlich noch 100 Begriffe dazu setzen, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen. Und Uhren sind allgegenwärtig. Die allermeisten von uns tragen eine am Arm. Zumindest hat jeder so sein, oder jeder zweite sein mehr, sein Smartphone in der Hand und sobald ich meins nur in die Hand nehme, ohne es einzuschalten, zack, geht die Uhrzeit auf. Man sieht sofort, wie spät es ist. Es hängen allerorten Uhren in unseren Wohnungen. Hängt meist nicht nur in einem Raum, sondern in fast jedem Raum eine Uhr. Und beständig ist man mit dem einen oder anderen Auge dabei, auf die Uhrzeit zu schielen, um zu gucken, wie viel Zeit habe ich denn noch, um dann die nächste Aufgabe wahrzunehmen oder um den nächsten Termin wahrzunehmen, das, was dann auch immer auf uns warten mag, als nächstes in unserem Leben. Der Markus Malm, der hat mal einen schönen Ausspruch getan, der hat gesagt, Wir messen die Zeit mit Uhren und Kalendern. Gott misst sie in Leben, Reife und Frucht. Wir haben viele Uhren, um die Zeit zu messen. Und damit können wir die Menge an zur Verfügung stehender Zeit ganz gut einteilen. Dadurch haben wir einen ganz guten Überblick. Aber das sagt ja noch gar nichts über den Inhalt der Zeit. Wenn ich sage, ich habe morgen 4 Stunden freie Zeit, dann habe ich eine gewisse Menge an Zeit zur Verfügung. Oder wenn wir sagen, wir haben diese Nacht 1 Stunde dazu bekommen, dann haben wir eine gewisse Zeit zur Verfügung. Aber was wir aus dieser Zeit machen, wie wir diese Zeit nutzen, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Und ich glaube, dass Gott seinen Fokus viel mehr darauf richtet, als auf die Menge der zur Verfügung stehenden Zeit. Denn, und das ist das Erste, was ich festhalten möchte mit euch, Zeit ist ein anvertrautes Gut. Ist etwas, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Durchaus in unterschiedlicher Menge. Wir wissen nicht, wie viel Zeit jeder Einzelne von uns hat. Viele Menschen sind niemals so alt geworden, wie ich es inzwischen bin. Manch einer ist in ganz, ganz jungen Jahren verstorben. Manch einer vielleicht sogar nur wenige Tage nach seiner Geburt. Und manch einer, der wünscht sich, dass er endlich sterben könnte, weil er schon so alt geworden ist und lebenssatt, so wie die Bibel es manchmal beschreibt. Also das anvertraute Gut wird in unterschiedlichem Maß Einheiten verteilt von Gott. Und das hat er so getan, wie er das wollte. Wir haben es gerade schon gehört aus dem Psalm 31. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. So gibt es die NGÜ wieder. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Das ist ein schönes Bibelwort. Ich glaube, sein Bruder, der Peter Strauch, genau, danke. Der hat das ja auch in ein schönes Lied verpackt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das singt sich gut. Aber wenn wir dann in bestimmten Lebenssituationen drin sind, ist Gott in die Hände zu legen und zu überlassen, wie viel Zeit er für diese Situation uns gibt, das ist manchmal schon herausfordernd. Wenn es eine Zeit ist, in der wir leiden, dann sind wir ganz schnell dabei zu sagen, genug Herr, stopp, stopp, es reicht. Und bei manchen Sachen, da kriegen wir den Hals nicht voll. Da ist es so schön, dass wir am liebsten ohne Ende in dieser Zeit weitermachen würden. Aber dazu realisieren, dass alles, was wir an Zeitkontingent zur Verfügung haben, dass das wirklich ein anvertrautes Gut ist und in Gottes Händen liegt, ist, glaube ich, für uns sehr heilsam und sehr hilfreich. Und da, das war ja der zweite Text, den er hat uns eben auch gelesen hat, dazu dieses Wort aus dem Epheserbrief: Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, schreibt, wie gesagt, der Paulus in seiner Zeit. Und ich glaube, wir könnten das unterstreichen für unsere Zeit. Es sind in gewisser Hinsicht wirklich schlimme Zeiten und schwierige Zeiten. Aber worauf ich den Fokus richten möchte, ist, dass hier die Rede davon ist, dass wir den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit machen sollen. Und damit kommen wir nämlich eigentlich von der Menge der Zeit weg zu dem Inhalt der Zeit. Wie wir die Zeit füllen. Die große Frage, die sich daran anschließt, ist aber: Was ist denn nun der bestmöglichste Gebrauch? Ich glaube, wir sind als Deutsche an dieser Stelle ziemlich gefährdet, weil wir als deutsche, gewissenhafte Menschen sehr in dem Leistungsdenken verhaftet sind. Und wenn über den bestmöglichen Gebrauch gesprochen wird und nachgedacht wird, dann sind wir, glaube ich, ganz schnell geneigt, irgendeine Skala zur Hand zu nehmen, in der unsere Effektivität, das, was wir zustande gebracht haben, was wir geleistet haben, das aufzulisten und daran abzumessen, haben wir die Zeit denn jetzt richtig gebraucht oder nicht richtig gebraucht. Das ist durchaus eine kritische Betrachtungsweise. Überlegt mal selbst, ist es ein bestmöglicher Gebrauch, wenn ich eine gewisse Zeit meines Tages dafür einplane, zu regenerieren? Nichts zu tun? Ist es ein bestmöglicher Gebrauch, wenn ich Zeit einplane, zu beten und in der Bibel zu lesen? Ist es der bestmöglichste Gebrauch, wenn ich für Gott unterwegs bin und für ihn arbeite und in der Gemeinde renoviere? Ich habe gesehen, ihr seid beim Renovieren draußen. Jetzt kommt es darauf an, welche Perspektive man einnimmt, nicht? Wenn man jetzt hier die Verantwortlichen der Gemeinde fragt, die gerade diese Baustelle betreuen, die sind bei Punkt 3. Wenn man diejenigen fragt, die die geistlichen Leiter sind, die sagen, beten und Bibel lesen. Aber wer ist da, der sagt, nimm die Zeit, die du zur Verfügung hast, um zu regenerieren? Ich glaube, ihr spürt alle, an diesem Punkt kommen wir nicht weiter, wenn wir versuchen, eine einheitliche Kategorie zu schaffen, die besagt, wenn du deinen Tag mit diesen und jenen Dingen füllst, dann ist es die bestmögliche Form, mit der Zeit umzugehen. Ich glaube, wir werden an diesem Punkt ganz neu auf Jesus geworfen und darauf zu fragen, Herr, was willst du eigentlich, dass ich mit diesem Tag anfange? Sich morgens zumindest so einen Punkt zu nehmen, eine kurze Zeiteinheit irgendwo zwischendrin, an der ich bewusst sagen kann, Herr, ich lege dir diesen Tag hin. Und ich bitte dich, hilf du, dass ich die Zeit in einer guten Weise, in der bestmöglichen Weise nutze, für das, was du für mich vorgesehen hast. Und dann aber auch dran zu bleiben und abzuspüren, was machbar ist. Natürlich, den allermeisten von uns ist der Großteil des Tages schon von außen eingeteilt. Wenn man im Berufsalltag drinsteckt und seine 8 Stunden oder noch länger am Arbeitsplatz zubringt, vielleicht noch eine lange Fahrzeit hat hin und her, dann ist diese Zeit schon mal blockiert, dann ist diese Zeit gefüllt. Und dennoch ist natürlich auch dort die Frage, wie lebe ich das denn dann aus? Wie fülle ich das denn, die Zeit, die ich im Auto sitze, um zum Arbeitsplatz zu kommen? Vielleicht braucht der ein oder andere diese Zeit, um innerlich runterzukommen, dass er im Gespräch mit Gott sein kann. Vielleicht ist der Nächste derjenige, der die MP3s mit den Lobpreissongs laufen lässt, um innerlich Frieden zu finden und zur Ruhe zu kommen und bei Gott wieder neu anzudocken. Aber auch in der Arbeit, sind wir da als Einzelkämpfer oder sind wir da als Leute, die Gottes Gegenwart erleben und die sich von ihm gebrauchen lassen als Leuchtzeichen, die da, wo die anderen anfangen abzulästern und negativ zu reden, einen Gegenakzent setzen und sagen, nee, ich will auch diese Zeit anders nutzen. Ich möchte, dass Gott durch mich zum Zuge kommt an dem Platz, wo er mich hingestellt hat. Der Kirchenvater Augustinus, der hat einen schönen Ausspruch getan. Der hat also im 4. Jahrhundert gesagt, jeder schafft sich selbst seine Zeit. Lebt er gut, so ist auch die Zeit gut, die ihn umgibt. Ringen wir mit der Zeit, gestalten wir sie und aus allen Zeiten werden heilige Zeiten. Die Zeit, die Gott uns zur Verfügung stellt, ist zunächst mal wertneutral, ist einerseits erstmal ein Geschenk, ist eine Ressource, die Gott uns gibt. Der Paulus, der hat gesagt, er kann im Überfluss leben und er kann im Mangel leben. Das gilt auch für Zeit. Aber wir haben eine unglaubliche Chance und der Augustinus hat das so auf den Punkt gebracht, dass er sagt, wir können die Zeit gestalten. Wir ringen mit der Zeit, um sie zu gestalten. Das heißt, die Gestalt, der Ausdruck, das, was die Zeit widerspiegelt, das wird bestimmt von dem, wie wir uns entscheiden und wie wir es aktiv in Angriff nehmen, wie wir die Zeit nutzen. Und dann geht der Augustinus hier so weit, dass er sagt, dass wir sogar dafür sorgen können, dass die Zeiten gute Zeiten sind. Aber auch an der Stelle müssten wir nochmal ein bisschen nachhaken und innerlich überlegen, wann sind denn eigentlich Zeiten gute Zeiten? Es gibt ja, ich kenne es wirklich bloß von den Ankündigungen im Fernsehen seit Jahrhunderten, glaube ich schon, diese gute Zeiten, schlechte Zeiten, oder gibt es das nicht mehr? Diese Serie, wo es da 35.000 Folgen von gab, oder ich weiß nicht wie viel. Was sind gute Zeiten und was sind schlechte Zeiten? Und wenn ihr so ähnlich veranlagt seid, wie ich es auch bin, dann muss ich sagen, ja, das beurteile ich meist, indem ich mir so meinen emotionalen Puls fühle und denke, ach, wie fühle ich mich denn heute? War das ein guter Tag oder war das ein schlechter Tag? Ein Ausspruch, den ich jetzt nicht hier auf dem Beamer habe, aber der mich schon seit vielen Jahren begleitet, stammt von dem Liederdichter Hugo Wolf. Ich muss euch bekennen, ich weiß überhaupt nicht, wer Hugo Wolf ist. Ich kenne auch von ihm eigentlich keine Lieder. Seiner Sprache nachzuurteilen, ist er schon sehr, sehr lange tot, hat in früheren Jahrhunderten vermutlich gedichtet. Aber mich begleitet trotzdem ein Liedvers von ihm, und der sagt, über Nacht kommen Leid und kommen Freud. Und eh du's gedacht, verlassen dich bald und gehen hin, um dem Herrn zu sagen, wie du sie getragen. Und ihr glaubt gar nicht, wie dieser alte Liedvers, ich stehe sonst nicht so auf alte Choräle, aber wie dieser alte Liedvers mir oft in den Sinn kommt und ein Stück auch lebensprägend für mich geworden ist. Das, was der Hugo Wolf hier sagt, heißt, oder er beschreibt zunächst einfach mal eine Erfahrung, die wir alle kennen. Über Nacht ist mit einmal ein freudiges Ereignis da, oder wir werden morgens wach und hören die Nachrichten oder sprechen mit jemandem morgens früh am Telefon aus der Verwandtschaft und mit einmal ist ein großes Chaos oder eine große Not da. Es kommen Freude und es kommen Leid und wir haben nur bedingt Einfluss darauf. Klar, wir können manches gestalten, aber viele Dinge, die uns begegnen, entscheidende Dinge, die uns begegnen, begegnen uns nicht, weil wir uns das ausgesucht haben, weil wir das geplant und gemacht haben, sondern sie sind mit einem Mal da in unserem Leben. Das geht oft sehr schnell und manche Sachen kenne ich auch sehr gut, wo ich denke, jetzt ist alles zu spät, jetzt geht gar nichts mehr weiter, jetzt ist Hängen im Schacht. Manche Sachen lösen sich dann innerhalb mehr oder minder kurzer Zeit in Wohlgefallen auf und es war gar nicht so dramatisch. Oder manches wird vielleicht auch viel negativer, als was erwartet hat. Aber das, was der Hugo Wolf sagt mit diesem Vers hier, ist, das Entscheidende, liebe Leute, ist nicht, ob ich abends ins Bett gehe und denke, oh, war das ein schöner Tag? Oder, oh, eine Katastrophe, bin ich froh, dass der Tag rum ist. Natürlich lieben wir alle das Erste mehr als das Letzte, völlig klar. Aber er sagt, das Entscheidende ist, wie du mit diesem Tag und mit der Zeit umgehst. Gott hat uns auf keiner Seite seines Wortes versprochen, dass wir einen schönen Tag nach dem anderen erleben. Sondern wir werden immer beides haben in der Zeit. Aber die Frage ist, wie wir damit dann umgehen. Man kann sowohl bei den freudigen Tagen, auch dort, als auch noch vielleicht viel mehr bei den schwierigen Tagen völlig aus dem Ruder dessen laufen, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Wenn das Freudige, was ich erlebe, meinetwegen in meinem Hobby oder so, mit einmal einen solchen Raum einnimmt, eine solche Macht entwickelt, dass ich an nichts anderes mehr denken kann und nur noch für diese Sache lebe, dann ist das aus Gottes Perspektive dramatisch. Dann halten uns gute Dinge von dem einzig wirklich Wichtigen, nämlich von unserer Beziehung zu dem lebendigen Gott, ab. Und wie gesagt, noch viel leichter geschieht das, glaube ich, durch das Leid. Wie viele Menschen sind verbittert über dem, was sie erlebt haben? Sind verzweifelt angesichts dessen, was in unserer Welt los ist? Aber aus dem Englischen kommt ein Spruch der Christen, der sinngemäß besagt, die Erfahrungen, die wir machen, die negativen Erfahrungen, die wir im Leben machen, die machen uns bitter oder besser. Bitter or better ist im Englischen noch näher dran. Bitter oder besser. Wenn dir Not begegnet in deiner Zeit, die Gott dir zur Verfügung stellt, dann hängt es ganz entscheidend davon ab, was du mit dieser Not machst und wie du mit dieser Not geistlich und in der Beziehung zu deinem Gott umgehst. Du hast die Macht, die Weichen zu stellen, ob die Erfahrung, die du in dieser Zeit machst, dich reifen lässt, dich besser macht, oder ob diese Erfahrung dich bitter macht. Ich glaube, wir alle haben das schon erlebt, und wenn nicht, werden irgendwann die Zeiten auch für dich noch kommen, wo du es erleben wirst, dass uns Dinge im Leben passieren, die wir absolut nicht verstehen können, die in uns ein inneres Aufbäumen und einen Aufschrei aufkommen lassen. Diese große, furchtbar bohrende Frage: Warum, Gott? Warum ist das jetzt passiert? Warum hat mich oder hat Menschen, die ich lieb habe, das jetzt so betroffen? Und auf diese Frage kriegen wir, glaube ich, in den allerseltensten Fällen eine befriedigende Antwort. Aber was machen wir dann damit? Als mal die Jünger in so einer Situation drinsteckten, wo sie mit Dingen konfrontiert wurden, die sie überforderten, mit denen sie nicht klarkamen, da heißt es im Neuen Testament, dass viele Jesus verlassen haben. Und dann wendet sich Jesus dem engsten Jüngerkreis, den Zwölfen, zu und sagt: Wollt ihr jetzt auch weggehen? Und dann gibt der Petrus eine Antwort, die, ja, ist schon starker Tobak. Er sagt: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du alleine hast Worte ewigen Lebens. Ich habe Situationen in meinem Leben erlebt, in meinem Dienst erlebt, in gesundheitlichen Fragen innerhalb unserer Familie erlebt, wo ich auch an solchen Punkten war, aber wo ich genauso wie der Petrus sagen musste: Herr, ich verstehe überhaupt nicht, warum das jetzt so läuft. Ich weiß nicht, warum du nicht eingreifst. Ich weiß nicht, warum du solche Dinge zulässt. Aber ich muss bekennen und ich will bekennen, du bist alternativlos. Es gibt keine gescheite Alternative dazu, dass ich mich an dich klammere und an dir festhalte. Und ich glaube, dass das die Momente, das sind wirklich oft ganz kleine, aber so entscheidende Momente in unserem Leben, dass das die Momente sind, die den Unterschied machen. Wo wir die Weiche in eine gute Richtung stellen. Und wo wir am Ende dann merken: Wow, es hat sich ja doch gelohnt, an Jesus festzuhalten. Nicht, weil wir jetzt alles verstanden haben, nicht, weil jetzt alles einfach ist, aber ich glaube, dass Jesus sich dazu bekennt, dass wenn wir uns an ihm festhalten und wenn er der einzige Halt in unserem Leben ist, dass wir daran wachsen, dass wir daran reifen, dass wir in unserem Leben dann auch Frucht bringen, so wie der Magnus Malm das gesagt hat, dass Gott unser Leben gebrauchen will, um Frucht reifen lassen zu können. Wir haben die Macht, unser Leben und unsere Zeit zu gestalten. Ich weiß nicht, wie lange diese Zeit für dich beinhaltet. Ich weiß es für mich genauso wenig. Aber ich weiß, die Zeit, die wir haben, die können wir in einer positiven Weise nutzen. Und zwar unabhängig davon, ob die Erfahrungen, die wir gerade machen, schöne, wohltuende sind oder wirklich beschwerliche und harte Zeiten sind. Gott stellt uns diese Zeiten zur Verfügung. Und in diese Gedanken über die Zeit, da gehört einfach der kleine Prinz mit rein. Ich denke, ihr kennt diese Geschichte alle von dem kleinen Prinzen, der einem Händler begegnet, der mit Pillen handelt, die den Durst löschen. Ist übrigens ein gutes Stichwort. Und der Händler erklärt dem kleinen Prinzen dann, wie viel Zeit er einspart, wenn er die Pillen einschmeißt und nicht mehr laufen muss, um sich Wasser am Brunnen zu holen und so. Und dann am Ende ihres Gesprächs fragt der kleine Prinz den Händler dann, ja, wie viel Zeit gewinnt man denn? Und er nennt dem dann eine Zeit in so und so vielen Monaten, die und die Zeit. Und dann sagt er, wenn ich so viel Zeit gewonnen hätte, dann würde ich, glaube ich, ganz genüsslich zu einem Brunnen laufen, da Wasser schöpfen und ein bisschen Wasser trinken. Das heißt, da wird klar, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, lässt sich nicht messen in Gramm, Milliliter und auch nicht in Sekunden und Minuten, sondern sie misst sich daran, wie wir sie füllen, wie viel Inhalt wir da reingeben und was wir aus dieser Zeit für uns und für andere Menschen auch mitnehmen können. Ich habe es eben schon mal angedeutet, ganz ähnlich sieht es der Paulus ja auch im Blick auf andere Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Wir lesen im Philipperbrief zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 11 und bis 13, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Die Ressource Zeit steht uns zur Verfügung, genauso wie die Ressourcen, die Paulus hier anspricht. Und auch da ist es mal eng, sind wir unter Druck, müssen wir viel leisten oder haben wir vielleicht auch mal Ruhe oder auch Leerlauf und auch Langeweile. Und da müssen wir lernen, das ist uns nicht in die Wiege gelegt, sondern wir müssen wirklich lernen, das in einer konstruktiven Weise zu nutzen. Sowohl die Erholungszeiten als auch die Stresszeiten. Und einen letzten Aspekt möchte ich noch ansprechen, der, glaube ich, auch wichtig ist, wenn wir über Zeit nachdenken. Und das ist das Stichwort, das uns auch der Prediger liefert. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Die Elberfelder übersetzt das hier, dass er die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt hat. Zeit können wir erst dann wirklich schätzen und in einer guten Weise nutzen lernen, wenn wir begreifen, dass die Zeit, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von Gott, hineingestellt ist in den Kontext, in den Zusammenhang der Ewigkeit. Erst wenn wir dieser Sehnsucht, die in unser aller Herz verankert ist, so schreibt es zumindest hier der Prediger, wenn wir begreifen, dass diese Sehnsucht nach Ewigkeit in uns drin liegt, wünschten uns irgendwo alle, dass es immer weitergeht und dass das Leben nicht zu Ende ist. Erst wenn wir das begreifen, können wir auch mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit in einer guten Weise umgehen lernen. Können wir lernen, sie so zu nutzen, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Diese Erkenntnis hat Matthias Claudius dazu veranlasst, diesen Vers hier zu dichten. Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit, und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit. Es ist nur einer ewig und an allen Enden und wir in seinen Händen. Erst aus der Perspektive der Ewigkeit lernen wir verstehen, was die Zeit eigentlich ist. Wenn da ein uns lieber nahestehender Mensch ist, der viel zu früh nach unseren Kategorien und Maßstäben stirbt, dann kommen wir damit, mit dieser Zeit, mit der wenigen Zeit, die derjenige hatte, eigentlich nur klar, wenn wir den Aspekt der Ewigkeit mit einbeziehen und wissen, dass der Tod hier auf der Erde nicht das letzte Wort hat, sondern dass in Jesus Christus, in seinem Sterben und Auferstehen, sich Ewigkeit Bahn gebrochen hat, dass er die Tür aufgestoßen hat zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und nur unter diesem Aspekt sind manche Dinge, die uns im Alltag knebeln, die uns im Alltag so zusetzen, erträglich. Dass wir darum wissen, dass was wir hier erleben und auch was wir oft genug durchleiden müssen, das hat eine begrenzte Zeit. Und nur wenn wir diesen Aspekt wirklich vor Augen haben, können wir auch mit den guten Dingen, die Gott uns schenkt, in der richtigen Weise umgehen. Zu wissen, die Zeit, die Gott uns als ein Ehepaar, als eine Familie, als ein Pärchen, wie auch immer, die Gott uns schenkt, diese Zeit ist begrenzt. Und es hat mal irgendein Theologe gesagt, dass das Leben hier auf der Erde sowas wie das Präludium des Lebens ist, also das Vorspiel. Kennt ihr vielleicht, wenn Musikstücke sind, dann kommen die Musiker nach vorne und dann spielen die selbst erstmal ein bisschen instrumental und dann fängt im Normalfall das gemeinsame Singen an. Dann ist das Präludium, also das Vorspiel. Das, was wir erleben, dein Leben, mein Leben, das ist im Grunde genommen alles ein Vorspiel für das, was dann hinterkommt, für das eigentliche Leben in der Ewigkeit bei und mit ihm. Und wenn wir das vor Augen haben, dann ist das, glaube ich, weit, weit entfernt von einer Vertröstung auf die Ewigkeit. So nach dem Motto, ach, dann ist das hier ja auch alles egal, was wir erleben und das ist alles nicht so schlimm. Das meine ich überhaupt nicht, aber ich glaube, dass im Gegenteil die Erkenntnis, dass wir eine Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott vor uns haben als seine Kinder, dass diese Erkenntnis in uns ungeahnte Dynamik und Kraft freisetzt, mit dem Jetzt und Hier, mit der Zeit, die Gott uns schenkt, umzugehen. Dass es uns ungeahnte Möglichkeiten bietet, diese Zeiten einzuordnen und zu erleben, Gott beschenkt mich mit guten Zeiten und Gott ist mir nicht einen Millimeter weiter entfernt in den schwierigen und schlechten Zeiten, sondern er ist an meiner Seite, er steht zu mir, weil es ihm darum geht, dass wir davon wegkommen, unsere Zeit nur mit Kalendern und mit Uhren zu messen, sondern dass wir anfangen, Zeit zu denken im Kontext von Leben, von Reife und von Frucht. Und dass Gott euch da ganz viel geistliche Frucht schenkt, dass er eure Zeit zu einer wertvollen Zeit gestaltet und dass ihr euch von ihm gebrauchen lasst, in Aktivität wie in Ruhe, in all dem, was er euch vor die Füße legt, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.